Letzten Sonntag haben wir ja in der Predigt vom Dieter von Salomo gehört. Von seinem Reichtum, seiner Macht und seiner Weisheit. Unter seiner Herrschaft erlebte Israel eine ganz besondere Zeit des Friedens. Aber sie hielt nicht lange an. Gleich nach seinem Tod zerbricht sein Reich. Und nur ein kleiner Teil bleibt seiner Familie, dem Haus Davids, erhalten. Und dann die folgenden Seiten nach der Predigt vom Dieter zeigen uns die Nachkommen von David und ihre Erlebnisse im Südreich Juda. Und heute möchte ich mit euch in eine dieser Geschichten eintauchen. Die Geschichte von einem dieser Nachkommen Davids. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Unsere Geschichte beginnt in einem Schlafzimmer. Keine Angst, wir werden jetzt nicht in eine romantische Szene von einem Hollywood-Film eintauchen. Unsere Geschichte ist anders. Das Schlafzimmer ist ein Versteck für ein kleines Baby und seine Amme. Irgendwo im antiken Jerusalem. Die jüngsten Nachrichten schockierten die Bevölkerung. Ihr König Ahasia, ein Nachkomme Davids, wurde gerade vom Feind getötet. Aber das war nicht die einzige schockierende Nachricht zu jenen Tagen. Als seine Mutter Athalia von seinem Tod erfuhr, beschloss sie, die gesamte königliche Familie Davids zu töten. David, der König, der doch von Gott das Versprechen bekommen hatte, dass seine Nachkommen für immer in Israel regieren würden. Und hier sind wir nun. Es gibt niemanden mehr aus der königlichen Familie Davids. Niemanden? Nein. So wie Moses schon Jahrhunderte zuvor in einem Papyruskorb dem Zorn des Pharaos entkommen ist, so lag nun dieses kleine Baby im Schlafzimmer. Der einzige Überlebende aus Davids Familie. 6 Jahre vergingen und nur Josheba, die Frau, die ihn als Baby gerettet hatte, und ihr Mann, der Priester Jojata, wussten um seine wahre Identität. Er blieb im Tempel Gottes versteckt, das perfekte Versteck, denn nur die Leviten und Priester hatten uneingeschränkten Zugang. In diesen 6 Jahren wurde es immer schlimmer. Ahasia war doch schon ein schlechter König, der in den Augen des Herrn böse handelte und Dinge tat, die Jahwe verabscheute. Man kann sich nur vorstellen, wie seine Mutter Athalia, die ihren Sohn bereits zu gottlosen Handeln verleitete und dann ihre eigenen Enkelkinder umbrachte, um das Land zu regieren, nun regierte. Aber so endet unsere Geschichte nicht mit einem königlichen Sohn, der im Tempel Gottes versteckt ist. Jojata weiß, dass dieser scheinbar dünne Faden, an dem die Dynastie Davids hängt, durch eine Verheißung Gottes gestärkt ist. Und wir wissen, die Schwäche Gottes ist stärker als menschliche Stärke. Nach 7 Jahren fasst Jojata einen mutigen Entschluss. Er schließt einen Bund mit 5 Hauptleuten. Diese Hauptleute ziehen durch ganz Juda und bringen die Leviten und Familienoberhäupter Israels in Jerusalem zusammen. Nachdem sich das ganze Volk in Jerusalem eingefunden hat, schließen sie einen weiteren Bund, den zweiten, diesmal mit dem jungen König. Alle verpflichten sich, den König auf den Thron zu setzen. Jojata ruft ihnen zu, seht hier den Sohn des Königs, er soll König sein, wie Jahwe es den Nachkommen Davids zugesagt hat. Wie Jahwe es zugesagt hat. Jojata kennt das Versprechen Gottes. Diese Verheißung machte ihn jedoch nicht zu einem passiven Beobachter, der wie in der letzten Reihe eines Theaters zuschaut und sieht, was in der nächsten Szene passieren wird. Nein, Jojata hat einen Plan. Mit lauter Stimme fährt er fort, wir sollten jetzt Folgendes tun. Und so ist er dabei, die alte Verheißung mit konkreten Taten zu verfolgen. Treten wir für einen Moment aus unserer Geschichte heraus. Stellt euch die Israeliten vor, wie sie dieser Geschichte zuhören. Wieder irgendwo in Jerusalem, ein paar Jahrhunderte nach unseren Ereignissen, nach vielen weiteren Königen, nach der grauenhaften Verschleppung nach Babylon, nach 70 Jahren Gefangenschaft, Exil. Nun sitzen sie wieder in ihrem Land, das nicht mehr wirklich ihr Land ist, einfach eine persische Provinz, ohne eigenem König, um sie herum Trümmer der Vergangenheit. Die königliche Linie Davids ist wieder am seidenen Faden. Was sollten sie nun tun? Verzweifeln? Wie Jojata, so können nun auch sie an der Verheißung Jahwes festhalten. Die Verheißung hat sich ja nicht geändert, sie sind immer noch in der gleichen Geschichte. Aber sie wissen es noch nicht. Für sie wird es ein langes Warten. Nicht nur 6 Jahre, nein, 300-400 Jahre vergehen, aber dann kommt der Nachkomme Davids, Jesus von Nazareth. Über ihn sagt der Engel zu seiner Mutter Maria, er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters Davids weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Aber dann stirbt auch dieser Nachkomme Davids, Jesus von Nazareth. Ist der Faden nun endgültig gerissen? Nein, die Bibel sagt uns, wie er auferstanden ist. Und mehr noch, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und so kann auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, deshalb kann er auch alle, die durch ihn in Gottes Nähe kommen, vollständig retten, denn er lebt für immer und tritt für sie ein. Wie sieht es nun in deinem Leben aus? Seitdem sind nicht nur 6 Jahre, nicht nur 300-400 Jahre, seitdem sind 2000 Jahre vergangen. Und man kann sich fragen, was ist nun mit Gottes Versprechen? Kannst du dich hineinfühlen in Jojata? Wie viel Mut er brauchte, um auf die Verheißung Gottes aufzubauen? Kannst du dich hineinfühlen in die Israeliten damals? Wie viel Mut sie brauchten, um vor den Trümmern Jerusalems an die Verheißung Gottes festzuhalten? Kannst du die Christen heutzutage verstehen, die den Mut verlieren? Wie liest du solche Zusagen, wie gerade eben im Hebräerbrief? Dass Jesus lebt und uns vollständig rettet. Haltest du daran fest? Baust du darauf dein Handeln wie Jojata? Oder sind solche Zusagen für dich einfach nur Theorie und sie bewegen dich praktisch nicht? Die Bibel ist eine einzige Reise voller Versprechen und Zusagen Gottes. Halte sie fest, baue darauf dein Handeln, wie Jojata. Weil Jojata vertrauensvoll an der Verheißung festhaltet, wird er selbst zu einem Instrument für ihre Erfüllung. Der Plan geht auf. Er und seine Söhne setzen dem Prinzen Joasch die Krone auf, geben ihm eine Abschrift des Gesetzes und salben ihn zum König. Dann rufen sie aus, es lebe der König. Die Musiker spielen ihre Instrumente, Trompeten werden geblasen, Freude liegt in der Luft. Alle jubeln und preisen Gott. Als Athalia all die Freude und Musik hört, rennt sie törichterweise genau auf die Menschen zu, die ihrem Nachfolger bejubeln. Sie schreit, Verrat, Verschwörung. Aber ihre Anschuldigung ist eher ironisch, dass sie es war, die zuvor die königliche Familie getötet hat, um selbst den Thron zu besteigen. Eines der letzten Dinge, die sie sieht, ist Joasch, der junge König, der an der Säule im Tempel steht. Seiner Säule, wie es im Text heißt. Als Salomo den Tempel baute, widmete er eine der beiden Säulen des Tempels an Boas. Boas, der Vater von Isai, der Vater von David. Und nun steht Joasch vor genau dieser, seiner Säule, dieser königlichen Säule vor dem Tempel Jahwes. Ein Zeichen für die wichtige Rolle, die er als König haben wird. In diesem Moment im Tempel wird nicht nur dieser kleine Junge zum König, sondern man sieht, Jahwe selbst steht hinter ihm. Der rechtmäßige König besteigt wieder den Thron Jahwes. Mit der ehrenvollen Aufgabe, das Volk Gottes nach Gottes Weisheit zu regieren. Das ist und war schon immer die Aufgabe der Könige in Israel, das Gesetz Gottes zu studieren und nach Gottes Weisheit zu regieren. So steht es schon in der letzten Schriftrolle von Mose. Wird dieser Junge nun seine Identität als König verstehen und seine Aufgabe erfüllen? Wer das einleitende Resümee des Chronikers liest, ahnt Böses. Sein Urteil lautet, Joasch tat, was recht war in den Augen des Herrn. Aber dann kommt dieser eine, kleine, beiläufige, ominöse Zusatz. Solange der Priester Jojata lebte. Aber ja, vorerst schließt Jojata den dritten und letzten Bund. Diesmal stehen er selbst, der König und das gesamte Volk auf einer der Seiten und Jahwe auf der anderen Seite des Bundes. Und sie rufen aus, wir wollen das Volk des Herrn sein. Das Volk will endlich sein, was sie immer hätte sein sollen, was sie von Anfang an waren, Jahwes Volk. Er war schon immer das Ziel, der Sinn, der Grund, warum es Juda überhaupt gibt. Und in diesem Moment kehren sie zu dieser Bestimmung zurück, zu ihrer Identität. Sie verpflichten sich, Jahwes Volk zu sein. Einmütig ziehen sie dann zum Götzentempel des Baal und reißen ihn nieder. Seine Altäre und Götzenbilder zertrümmern sie, den Baalpriester Matan erschlagen sie. So wendet sich das Volk von Ataljas gottlosen Wegen ab. Die Priester und Leviten übernehmen wieder die Aufsicht über das Haus Jahwes. Im Haus des Herrn kehrt wieder Leben ein. Brandopfer werden dargebracht mit Freudengesängen und Liedern, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Wird Jahwe nun sein Wort erfüllen? Jahre zuvor sagte der Herr zu Salomo, als dieser den Tempel weihte: Und wenn dann mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jahwe hört ihre Stimme im Himmel und handelt sofort, er heilt das Land. Der neue König erlebt sofort den Segen des Herrn, Söhne und Töchter werden ihm geboren, der dünne Faden wird stärker. Dann fasst Joasch einen Entschluss, der Tempel des Herrn soll repariert werden. Das ganze Volk steht hinter ihm. Mit Freude bringt es großzügige Gaben und eine große Summe an Spenden kommt zusammen. In diesem Moment erfüllt sich Davids Gebet, dass Israel ein freigebiges Volk bleiben möge. Die großzügigen Spenden des Volkes sind uns ein Zeichen des Wohlergehens, des Lebens im Land, des Segens Jahwes. Erfahrene Handwerksmeister, Steinmetze, Zimmerer, Schlosser kommen zusammen und gehen ans Werk und bauen den Tempel nach seinem ursprünglichen Plan wieder auf. Als alle Arbeiten abgeschlossen sind, ist sogar noch Geld übrig. So werden noch neue Gegenstände für den Gottesdienst angefertigt aus Gold und Silber, alles, was für Brandopfer gebraucht wird. Als Resümee all dieses Eifers berichtet der Chroniker, und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn. Doch selbst mitten in diesen guten Nachrichten, in all den Segnungen, taucht wieder der ominöse Hinweis auf. Solange Jojata lebte. Es dauert nicht lang. Schon in der nächsten Zeile wird berichtet, der alte und hochbetagte Priester Jojata stirbt. Wegen des Guten, das er für Israel, für Gott und seinen Tempel getan hat, ehrt ihm das Volk wie ein König und begräbt ihn in der Stadt Davids, an dem Ort, wo nur Könige begraben werden. Was passiert nun, nachdem Jojata nicht mehr lebt? Kurz nach seinem Tod treten führende Männer Judas an Joasch heran und werfen sich vor ihm nieder. Mehr braucht es nicht. Der Kontrast ist erschreckend. Es scheint, als würde Joasch innerhalb von Augenblicken all das Gute vergessen, was geschehen ist. Er hört auf sie und die Abwärtsspirale beginnt. Das Traurige daran, es ist nicht nur Joasch, sondern das ganze Volk, das sich von Gott abwendet. Der Text wechselt in die Mehrzahl und berichtet, da gingen sie nicht mehr in das Haus Jahwes. Das Haus, das sie in den letzten Jahrzehnten restauriert haben. Sie verließen den Gott ihrer Väter und verehrten stattdessen geweihte Pfähle und Götzenbilder. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Wegen ihrer Schuld kommt der Zorn Gottes über Juda und Jerusalem. Aber inmitten all des Bösen, das in Jerusalem geschieht, gibt Jahwe ihnen immer noch Gelegenheit zur Umkehr. Er sendet Propheten. Er möchte sein Volk zurückgewinnen. Aber sie hören nicht auf ihn. So kam der Geist Gottes über Secharja, Ben Jojada, den Sohn des Priesters. Ja, ihr habt richtig gehört, Secharja, der Sohn des Priesters Jojada, der gerade gestorben ist. Und er empfing eine Botschaft des Herrn. Sicherlich werden sie auf ihn hören. Es ist eine Botschaft, die bereits Könige vor Joasch von anderen Propheten gehört haben. Secharja sagt, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote Jahwes und bringt euch selbst um euer Glück? Weil ihr Jahwe verlassen habt, hat er auch euch verlassen. Das Volk jedoch hört auch nicht auf ihn. Auf Befehl des Königs steinigen sie ihn im Vorhof des Tempels, zwischen Altar und Heiligtum. Einige Jahre zuvor noch hat Jojata dafür gesorgt, dass Atalia nicht im Tempel getötet wird. Joasch ist das gleichgültig. Die letzten Worte Secharjas, Jahwe sieht es und wird es vergelten, richteten sich direkt an den König. Secharjas Gebet wird erhört. Die Zeiten des Friedens sind vorbei. Gleich zur Jahreswende marschiert die Armee der Syrer gegen Joasch heran. Sie dringen in Juda und Jerusalem ein und töten alle führenden Männer. Die Männer, die genau den König in die Irre geführt haben. Mit nur einem kleinen Heer gewinnen sie den Krieg. Die viel größere Armee Judas wird besiegt. Weil sie Jahwe verlassen hat, hat er sie verlassen. Jahwe selbst hat sie in die Hände des Feindes gegeben. Als die Syrer abziehen, lassen sie Joasch schwer verwundet zurück. Aber Joasch stirbt nicht als Held auf dem Schlachtfeld. Weil er Jahwe verlassen hat, hat er Jahwe ihn verlassen. Er stirbt in seinem Schlafzimmer. Und damit sind wir wieder dort, wo alles begann, im Schlafzimmer. Einst wurde Joasch dort von einer Verschwörung gerettet. Nun töten ihn seine eigenen Hofbeamten im Krankenbett. Sie rächten das Blut Secharjas. Jahwe sieht es und wird es vergelten. Und so verbindet das Schlafzimmer unsere Geschichte. die Geschichte eines Königs, der zuerst treu war und später untreu wird, der aufsteigt, um umso tiefer zu fallen, der tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte, der seine Identität als König nicht verinnerlichte. Schlussendlich wird er nicht einmal in den Gräbern der Könige beigesetzt. Ein letzter bitterer Kontrast zu dem Priester Jojada. Das war unsere Geschichte. Versetzen wir uns wieder in die ersten Zuhörer dieser Geschichte. In die Israeliten nach dem Exil, ohne eigenem Land, ohne eigenem König, ohne der Pracht des ersten Tempels. Wer sind sie nun? An was binden sie ihre Identität? Das war eine der großen Fragen für sie. Wer sind sie? Von dieser Geschichte können wir vieles lernen. Wir können sie wie die ganze Bibel immer wieder lesen und mehr lernen. Aber was für mich so heraussticht, ist Identität. Diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir unsere Identität kennen. Joasch war ganz klar der König in dieser Geschichte. Man setzte ihm die Krone auf. Er nahm auf dem Königsthron Platz. Das Volk rief ihm zu, es lebe der König. Er bekam sogar das Gesetz Gottes, sozusagen der Leitfaden für Könige, in die Hand gedrückt. Er tat gute königliche Dinge, baute den Tempel wieder auf. Aber dann stirbt Jojada und alles, was zuvor passiert ist, scheint wie das Befolgen einer To-Do-Liste. Sein bisheriges Handeln hatte überhaupt keine Substanz. Das Abwenden von Jahwe, die Kehrtwende, ist so groß, so drastisch, dass wir Leser uns nur fragen können, hat König Joasch seine Identität als König von Israel, als König auf Jahwes Thron überhaupt verstanden? Oder folgte er einfach nur Jojada und tat ein paar königliche To-Dos? Was gibt dir Identität? An was bindest du deine Identität? An eine Person, an einen Jojada? An eine Gruppe, ein Freundeskreis, an das, was man dir einmal gesagt hat, wer du bist. Wow, du bist so klug, so mutig im Positiven. Oh, du bist so unorganisiert, chaotisch, das schaffst du nicht im Negativen. Oder an das, was du im Laufe deines Lebens erreicht hast, Beruf, Familie, Status. Oder an das, was du nicht erreicht hast. Wo suchst, wo findest du deine Identität? Und was ist, wenn diese Dinge wegfallen, wie für die Israeliten nach dem Exil? Personen kommen und gehen, Gruppen verändern sich, Freundeskreise verschwinden. Das, was man über dich einmal gesagt hat, muss nicht mehr wahr sein über dich. Du veränderst dich. Das, was du erreicht hast, kann in einem Moment verschwinden. Wo verankerst du deine Identität? Wir haben heute schon gehört, wie die Bibel eine einzige Reise voller Versprechen und Zusagen Gottes ist. Wir sollten daran festhalten. Wisst ihr, dass unter diesen Versprechen und Zusagen eine ganze Reihe von Identitäten sind, die wir in Christus haben und die wir in Christus annehmen können? Ich möchte euch 4 mit auf den Weg geben. 4 Identitäten verankert in Gottes Wort. Die Bibel sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Zum Beispiel in Johannes 1,12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Wenn wir alle Kinder desselben Gottes sind, dann sind wir als Gemeinde eine Familie. Jesus selbst sagt, dass jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Wir sind Kinder Gottes, wir sind eine Familie. Mit Jesus selbst als Vorbild des Dienens ermutigt uns die Bibel, einander Diener zu sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wir sind einander Diener. Die Bibel spricht von uns als Missionare. Befähigt durch den Heiligen Geist sendet Jesus seine Jünger, wie er vom Vater gesandt wurde. Am Ende seiner Zeit auf der Erde sagte Jesus zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt Heiligen Geist. Und Paulus und Timotheus nennen sich selbst Botschafter für Christus und bitten im Auftrag von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind gesandt, wir sind Botschafter für Christus, wir sind seine Missionare. Und noch eine Identität: Wir sind Jünger von Jesus. Als Jesus seine Jünger aussendet, gibt Jesus ihnen den Auftrag, weitere Jünger von ihm zu machen. Zum Schluss im Matthäus-Evangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Wir dürfen Jesus folgen und von ihm lernen. Das ist, was ein Jünger ist, ein Schüler, ein Lernender. Diese Identitäten sind alle in Christus verankert. In Christus sind wir Gottes Kinder. Wie er, so sind auch wir Diener. Wie er gesandt wurde, so sind wir gesandt und seine Missionare. Wir dürfen von ihm lernen und sind seine Jünger. Sei dir deine Identität in Christus bewusst. Verinnerliche sie. Denn das ist, wer du als Christ wirklich bist. Und diese Identität vergeht nicht. Denn Christus ist der Erste und der Letzte, der Lebendige. Er war tot, aber jetzt lebt er in alle Ewigkeit. Lebe aus deiner Identität heraus. Folge keiner christlichen To-Do-Liste. Habt ihr in unserer Geschichte gemerkt, als das Volk Israel sagte, wir wollen das Volk des Herrn sein, als sie ihre Identität erkannten und bejahten, wurde das Geben für den Tempel eine Freude? Ich möchte euch ermutigen, lebe und handle aus deiner Identität in Christus heraus. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Vater, danke, dass wir ja so zusammenkommen dürfen als Familie. Ja, danke für die Identität, die du uns gibst. Ja, die Bibel ist wirklich eine einzige Reise voller Versprechen und Zusagen von dir an uns. Und danke für die Identität, die wir haben in Christus. Ja, Vater, danke für die Geschichten in der Bibel und wie wir von ihnen lernen können. Und hilf uns, an unserer Identität in dir festzuhalten, dass wir nicht von einem zum nächsten wanken, sondern uns an dir festhalten. Amen.